Kurz digital, fast forward.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Kurz digital, fast forward, dem Podcast von Kurz digital. Heute mit der Folge 3 bereits. Beim letzten Mal haben wir uns mit unserem Developer Chris über Konferenzen unterhalten. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern können. Und heute in der Folge 3 geht es um ein neues Thema, ein sehr spannendes Thema, ein sehr bekanntes oder beliebtes Thema, fast schon ein bisschen ein Buzzword. Es geht um ein Prozessframework, ein agiles Framework. Es geht um Scrum. Und ich habe neben mir sitzen den Thomas. Der Thomas ist Senior Developer hier bei uns und außerdem auch zertifizierter Scrum Master und sozusagen der Scrum Master meint hier bei uns im Unternehmen, der sich auch wirklich darum kümmert, dass wir hier dementsprechend dieses Prozessframework einführen und uns da auch an das Regelwerk halten, sage ich mal. Ne? Die schon mit Scrum arbeiten, die müssen da jetzt vielleicht auch ein bisschen schmunzeln. Es geht schlichtweg um ein Prozessframework, wo es auch gewisse Regeln gibt, damit das Ganze funktioniert. Aber da wird der Thomas wahrscheinlich gleich mehr drüber erzählen. Thomas, ich grüße dich.
Ja, vielen Dank. Ich grüße dich auch, Tobi. Und schön, dass ich da sein kann. Ich möchte auch gleich anfangen, so ein bisschen erzählen, was Scrum ist. Im Endeffekt. Ich habe mir überlegt, wie man das angehen kann. Scrum kommt so ein bisschen aus der agilen Ecke. Es ist ein...
Was ist denn die agile Ecke?
Ja, die agile Ecke hat sich entwickelt aus der Vergangenheit, als wir noch alle Waterfall-Modelle gemacht haben. Das bedeutet, man hat quasi ein Produkt im Vorhinein spezifiziert bis zum letzten kleinen Fitzelchen und dann irgendwann wurde entschieden, ja okay, wir setzen es jetzt um. Dann wurde diese große Spezialisation an die Entwicklungsabteilung übergeben. Die haben das dann in bis zu Jahren Entwicklungszeit gemacht und dann wurde es getestet, ausgiebig, auch das über Monate zum Teil und dann kam das in Produktion. So, in der Zeit, die da vergeht, steht natürlich die Welt nicht still. Es wurde immer wieder mal erkannt, dass das, was dann rauskam, nicht das ist, was man zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, eigentlich brauchte. Ja. Und man wollte etwas Flexibleres oder Agiles eben. Etwas, was man relativ schnell anpassen kann an äußere Gegebenheiten, an Änderungen in der Anforderung, an Sonstiges. Ja. Und da kamen die agilen Entwicklungsprozesse. Und eine der bekanntesten ist Scrum. Ja. Scrum an sich selber ist ein, ja, viele sagen ein Framework aus Best Practices. Es gibt ein Rahmenwerk vor, wie wir Entwicklungen im Softwarebereich durchführen, um möglichst effizient ein Ziel zu erreichen.
Ja, also es klingt super sinnvoll, weil wer aufmerksam zugehört hat, ich bin ja hier Projektmanager und ich habe meine Projektmanager-Tätigkeit auch so vor 10, 15 Jahren irgendwie begonnen und da war natürlich klassisch Waterfalling, ne? Lastenheft, Pflichtenheft, Milestones und dann zack, gib ihm und wehe, der Milestone wird gerissen. Ne? Yeah. Und letztendlich war das aber ein sehr steifes Vorgehen, das mit den Milestones und mit den harten Deadlines war immer eine riesen Bedrohung, auch ein riesen Stress fürs Team. Ganz oft natürlich werden Deadlines dann auch gerissen. Eigentlich ist es nachvollziehbar, dass irgendjemand mal auf die Idee kam, man könnte das doch irgendwie ein bisschen besser, vielleicht agiler, wie man sagt, in kleineren Abschnitten, sage ich jetzt mal. Ne? Also was gibt denn da Scrum irgendwie für Möglichkeiten, dass du eben nicht diese Projektlaufzeit von, sagen wir mal, 2 Jahren hast und das dann so eine komplette Blackbox ist? Was macht Scrum da anders oder was machen agile Prozesse da anders?
Ja, also bei Scrum ist es so, dass wir sogenannte Sprints haben. Aha. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, was der Scrum-Prozess wieder eigentlich aussieht. Im Endeffekt haben wir Sprints von 2 bis 4 Wochen.
Und da rennen dann alle rum wie verrückt oder was? Genau. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Sprint?
Ein Sprint ist eigentlich die Einheit, das ist wie so ein kleiner Wasserfall. Okay. Auch wenn ich das Wasserfall jetzt nicht in den Mund nehmen will in der Hinsicht. Aber
zu spät.
Es ist schon draußen. Ja. Es ist eine kleine Entwicklungsiteration. Ja. Das bedeutet, ich plane, ich lege mir meine Anforderungen fest, ich fixiere die Anforderungen, ich spreche die mit den Entwicklern ab, die Entwickler implementieren sie und am Schluss zeigen sie fertige Software.
Und das immer in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus.
Und das immer in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Also wir bei Kurzdigital setzen jetzt ein Zwei-Wochen-Scrum ein. Es gibt kürzere, also selten kürzere, aber es gibt auch Ein-Wochen-Sprints.
Ja.
Es gibt auch welche, die 3- oder 4-Wochen-Sprints machen, je nachdem, wie die Organisation das für sich selber festlegt.
Also auch vielleicht, wie viele Abteilungen dann zusammenarbeiten müssen oder einfach wie groß ein Projekt auch ist. Oder?
Ja, das kommt ganz auf die Organisation drauf an, ob sie den Overhead, den wir im Scrum-Prozess für die Entwickler haben, anhand von Meetings und so weiter, möglichst klein halten will in Bezug auf einen Sprint.
Ja.
Dann wird der Sprint natürlich länger. Oder ob man sagt, okay, ich will möglichst flexibel bleiben, dann wird der Sprint kürzer und ich kann schneller eingreifen und die Richtung ändern.
Okay. Diese ganzen, also Prozess-Framework, wie genau der Prozess abläuft und auch die Rollen, ne? Also wer sich schon mal so ein bisschen mit Scrum beschäftigt hat, der hat vielleicht auch schon mal gehört, dass es so verschiedene Rollen auch gibt in dem Prozess. Da gehen wir nachher noch im Detail ein bisschen rein. Ich muss jetzt einfach mal grundsätzlich die Frage stellen, weil Scrum wird ja, ja von vielen vielleicht auch so schon als quasi Heilsversprechen angesehen. Ich frage jetzt einfach mal ganz banal, was kann denn Scrum überhaupt jetzt auch gerade im Vergleich zu so einem klassischen Projektmanagement vorgehen?
Also Scrum versucht zwei Versprechen zu machen. Eins ist, ich versuche das Produkt mit möglichst wenig Aufwand auf den Markt zu bringen. Und zwar da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Eins ist eben, dass Scrum sagt, okay, ich versuche nur die wichtigsten Dinge erstmal anzugehen und dann zu schauen, bin ich irgendwann mal an einem Punkt, wo ich das Produkt mal an den Kunden rausgeben kann.
Mhm.
Auch wenn es noch nicht haarklein fertig ist vielleicht. Auch
das
wenn
ist
es
dieses ominöse MVP, von was du sprichst.
Ja.
Was ist denn das?
MVP ist eine... ist ein schönes Wort und eine ganz schwierige Angelegenheit.
Okay.
MVP, das nennt sich das Minimal Viable Product. Bedeutet, ich versuche das Minimalste an den Markt zu bringen, was meinen Kunden einen Mehrwert bietet.
Mhm.
Und minimal ist sehr eng gefasst eigentlich. Also eigentlich versucht man möglichst alles, was auch nur irgendwie nach Schnickschnack und Ornamenten aussieht, rauszunehmen.
Mhm.
Um ganz schnell beim Kunden zu sein, um auch Feedback zu bekommen. Ist es das, was der Kunde wirklich will? Hilft ihm das?
Das heißt also, der große Vorteil von Scrum ist Effizienz einerseits und dass du immer wieder, sprich in diesen 2-Wochen-Sprints, die Möglichkeit hast, zu überprüfen, ob du noch in die richtige Richtung arbeitest, jetzt mal ganz banal gesprochen.
Absolut. Also am Ende des Sprints ist unser Ziel, immer eine lauffähige Software zu produzieren, die ich normalerweise auch zum Kunden ausrollen kann. Also ich versuche wirklich alle 2 Wochen dem Kunden Feedback-Möglichkeit auch zu geben. Und zu sagen, okay, hier, wir haben eine neue Software-Version, wie sieht es denn aus? Und dann sagt er, ja, das war cool, was ihr gemacht habt. Oder im Schlechtfall natürlich, naja, das ist nicht so die Richtung. Aber wie wäre es denn, wenn ihr das so und so macht? Und schon hat man direkt ein Feedback vom Kunden und ich kann die Richtung dann, weil ich ja neu plane für den nächsten Sprint, dann auch jederzeit wieder anpassen.
Sehr gut. Okay, das sind so grob die Vorteile von Scrum. Ich habe ja vorhin auch erzählt, ne, wie das damals, als wir mit dem Beep noch gearbeitet haben und das schon auch oft Stress war oder auch irgendwie so durchgecrunchte Nächte zu irgendwelchen Deadlines. Gibt es sowas dann in Scrum gar nicht mehr? Ist dann immer alles total entspannt und alle arbeiten glücklich so vor sich hin? Oder ich meine, es ist schon ein sehr großes Versprechen dann, oder?
Es ist ein sehr großes Versprechen und es ist so, dass wir natürlich versuchen, den Druck rauszunehmen.
Ja.
Normalerweise hat man eine harte Deadline, da muss alles fertig sein und ja, wenn nicht alles fertig ist, dann muss irgendwie Wochenendarbeit und keine Ahnung, 10-Stunden-Tage und so weiter. Was passiert, wenn wir jetzt sagen, okay, wir liefern alle 2 Wochen etwas, was ich theoretisch an den Kunden geben kann und ich priorisiere das so, dass die wichtigsten Punkte zuerst abgearbeitet werden, dann habe ich hoffentlich relativ früh ein Produkt, das ich schon mal den Kunden präsentieren kann. Und eigentlich ist damit der Druck aus dem Projekt draußen, weil ich habe ja etwas. Und wenn ich es gut gemacht habe, dann hat es auch einen Mehrwert für den Kunden.
Ja.
Und dann muss ich es eigentlich nur noch verfeinern. Deswegen ist so der Fokus auf die wichtigsten Dinge und den Entwickler wird dieser Druck genommen normalerweise.
Ja.
Nicht das Kribbeln, wenn das erste Mal das live geht, wenn die ersten Kunden draufkommen und wenn die ersten Fehler eintreten. Das ist weiterhin da und auch wenn Bugs auf Produktion eintreten, dann wird auch bei Scrum alles stehen und liegen gelassen, okay, und werden die gefixt, ja, und so weiter. Das haben wir trotzdem natürlich noch.
Also Bugs ja vielleicht nicht, aber so dieses Kribbeln und die Anspannung, wenn ein Produkt live geht, ist ja eigentlich fast schon auch was Schönes.
Absolut.
Ja. Wir haben darüber gesprochen, was Scrum kann, aber ich muss jetzt natürlich auch ganz frech die Gegenfrage stellen, was kann Scrum nicht, vor allem auch angesichts der großen Erwartungshaltung.
Was kann Scrum nicht? Die Frage ist, also Scrum kann die Organisation nicht per se verändern. Nicht, weil ich jetzt einen Scrum-Prozess mache, ist die Organisation agil, ist das Mindset innerhalb der Organisation agil. Dieses Fokus auf die wichtigsten Aspekte und das Priorisieren meiner fachlichen Anforderungen ist eigentlich etwas, das nicht nur innerhalb des Produkts und innerhalb des Projekts passieren sollte, sondern eigentlich sollte dieses Mindset auch innerhalb der Organisation sich ausbreiten, dass man sagt, okay, ich gehe ein Produkt an, aber ich habe eine Vision und ich lasse die Vision wirklich zusammenstampfen auf eine minimalen Sache und gehe damit zum Kunden raus. Und ich traue mich auch mit etwas zum Kunden rausgehen, was vielleicht nicht 100% eine Lösung entspricht, die ich mir jetzt vorgestellt habe, sondern erstmal nur so einen Ansatz davon hat.
Braucht aber natürlich auch dementsprechend einen Kunden, der da mitgeht. Wenn du jetzt halt ein, sag ich mal, sehr traditionelles Klientel hast, die einfach das gewohnt sind und die vielleicht eher auch aus der Hardware irgendwie kommen, die halt eher so in fertigen Produkten denken. Ich meine, wie kann man da Leute mitnehmen? Wie kann man Leute von so einem Prozess überzeugen, die das eigentlich eher erstmal komisch finden, mit so halbfertigem Zeug dann arbeiten zu müssen?
Das ist eben, genau, das ist die Sache, dass man versuchen muss, den Kunden das klarzumachen, okay, wir haben hier etwas, das sieht vielleicht noch nicht super fancy aus, aber es bietet dir schon Mehrwert. Und das ist genau, solange es keinen Mehrwert bietet, ist es noch kein MVP, weil das Valuable fehlt. Sobald es dem Kunden ein bisschen Mehrwert bietet und man sagt, hey, wir haben hier etwas, du kannst von Anfang an dabei sein, du kannst die Entwicklung mitbestimmen, du kannst deine Richtung noch mit einfließen lassen, schau das doch mal an, wäre das was für dich? Könnte ich mir vorstellen, dass viele Kunden dabei sind. Natürlich nicht alle. Es gibt bestimmt viele Kunden, die sagen, ah nee, keine Zeit für sowas, ich will gleich das super fancy fertige Produkt haben, ich zahle dafür auch super viel und so weiter. Klar kann man solche Kunden nicht nehmen, aber es gibt bestimmt Kunden, die sehr offen für sowas sind und dann die Chance nutzen zu sagen, okay, wir begleiten das Projekt eine Zeit lang und haben vielleicht ein Projekt, was dafür besser auf uns abgeschnitten, auf unsere Prozesse, und wir verstehen auch, warum das Projekt so läuft, wie es läuft, und warum die Sachen implementiert sind, okay, und nehmen dafür etwas Testen auch in Kauf.
Jetzt haben wir stark über die Kundenperspektive gesprochen oder einfach auch, wie wir dann als Dienstleister auf Kunden zugehen können mit so einem Prozess. Aber nochmal zusammengefasst, was Scrum eben nicht kann, wenn grundsätzlich unsere Organisation vom Mindset her nicht agil ist, wenn wir eigentlich eher eine Erwartungshaltung auch zum Team haben, die eher einem klassischen Waterfalling entspricht, dann ist es irgendwie schwierig oder also?
Es ist nach außen hin schwierig. Also es gibt immer sogenannte agile Inseln in einem Unternehmen, die halt für sich selber agil sind, aber nach außen hin immer nur quasi einen Wasserfall oder fertige Produkte präsentieren. Aber intern sind sie so weit agil, dass sie für sich mit den Anforderungen, die sie haben, agil umgehen und agil entwickeln. Aber der Rest der Firma halt einfach noch nicht so weit ist.
Okay.
Und Scrum kann die Firma nicht verändern. Es kann Defizite aufzeigen, manchmal sehr schmerzhaft. Wenn Anforderungen nicht rechtzeitig kommen, dann ist bei Scrum im Prozess, stockt es sofort und du siehst sofort, wo es stockt. Das ist bei manchen Firmen auch erstmal nicht angenehm, wenn plötzlich sieht, okay, es ist nicht die Entwicklungsabteilung vielleicht, die hier das Problem ist, sondern wir kommen mit den Anforderungen, mit den klaren Anforderungen nicht hinterher. Ja. Oder wir werfen die dreimal um.
Also das bedeutet, dass dieser Prozess, weil er ja eigentlich die einzelnen Protagonisten in so eine Art Bringschuld reinbringt, wenn da irgendwie geschludert wird oder nicht rechtzeitig geliefert wird, dann steht halt das ganze Projekt.
Genau.
Also man kann nicht so vor sich hin wursteln, sage ich jetzt mal.
Absolut.
Weil du halt jede Woche verschiedene Ereignisse, sage ich jetzt mal, hast, auf die du auch ein Stück weit hinarbeiten musst und wo dann das Team zusammenkommt und wo es dann halt einfach abgestimmt wird und wo es dann irgendwie weitergeht.
Absolut richtig, ja.
Okay. Ja, Ereignisse ist vielleicht genau auch das Stichwort, Ereignisse und auch Rollen. Wir können jetzt mal ein bisschen über den Scrum-Prozess in der Praxis sprechen. Es gibt verschiedene Rollen. Vielleicht fangen wir da damit mal an. Was sind das für Rollen, die es da gibt in dem Prozess?
Also klassischerweise gibt es eigentlich drei große Rollen. Es gibt den Product Owner, es gibt den Scrum Master und den Entwickler. Mhm. Der Product Owner ist derjenige, der die fachlichen Anforderungen zusammensammelt, der die fachlichen Anforderungen priorisiert, der die fachlichen Anforderungen ins Team bringt.
Ja.
Also alles, was mit fachlichen Anforderungen zu tun hat, ist die Aufgabe des Product Owners.
Okay, wen haben wir noch?
Wir haben dann noch den Scrum Master. Der Scrum Master ist für den Prozess verantwortlich. Mhm. Er ist verantwortlich, die Meetings zu organisieren. Er ist verantwortlich, dass der Flow von Anforderungen in das Team funktioniert, dass immer genügend Anforderungen da sind. Er ist dafür zuständig, dass das Team auch effizient arbeiten kann. Das bedeutet, wenn aus dem Team wenn aus dem Team Anmerkungen kommen, wie man es besser machen kann, dann ist es auch Aufgabe des Scrum Masters, das zu machen.
Das wäre sozusagen deine Rolle auch bei uns im Unternehmen.
Das ist auch meine Rolle, genau.
Ja.
Zweiter Aspekt des Scrum Masters ist es tatsächlich, seine Rolle ist es, das Team zu beschützen vor allen Einflüssen, die von außen eventuell auf das Team einprasseln können.
Vor den bösen Projektmanagern zum Beispiel.
Vor den bösen Projektmanagern.
Das wäre dann ich sozusagen an der Stelle.
Genau, vor Geschäftsführung oder sonst irgendwas, wo halt Druck von außen reinkommen kann, was für eine qualitativ hochwertige Entwicklung und effiziente Entwicklung vielleicht nicht unbedingt zielführend ist.
Mhm.
Und da muss ich das Scrum Master hinstellen und da das Team beschützen.
Ja. Was gibt es noch für Rollen?
Wir haben die Entwickler.
Ja.
Die Entwickler sind diejenigen, die die Anforderungen übernehmen und dann während des Sprints umsetzen und am Schluss präsentieren.
Mhm.
Und das sind eigentlich die drei großen Rollen. Jetzt gibt's, es gibt Abstufungen. Man kann auch natürlich bei komplizierteren Sachen gibt es vielleicht nur einen Product Owner, der so die Oberhand hat und mehrere Analysten. Oder es gibt auch zum Teil im Consulting-Bereich einen Proxy-Product Owner. Das bedeutet, ich habe bei dem Kunden einen Product Owner und ich habe bei mir in der Consulting-Firma einen Product Owner. Es gibt also verschiedene Ausprägungen.
Mhm.
Was relativ klar ist, es gibt meistens nur einen Scrum Master. Ich habe nicht erlebt, dass es mehrere gibt, aber es gibt nur einen. Und es gibt Entwickler. Was wir hier zum Beispiel nicht haben, ist die Testerrolle. Muss man auch ganz klar sagen. Wir erwarten, dass die Entwicklung qualitativ alles versucht, was möglich ist, um qualitativ gute Software zu entwickeln. Das bedeutet automatisierte Tests. Das bedeutet selber auch die Sachen durchtesten.
Mhm.
Der Product Owner macht die endgültige Abnahme und schaut sich dann endgültig an, ob das wirklich so ist, das was er erwartet hat.
Mhm.
Aber das gesamte Team ist verantwortlich zu testen. Es gibt keine dedizierte Testrolle.
Jetzt sprachst du gerade schon von Abnahme und so Sachen. Das geht ja jetzt schon ein bisschen in Richtung Prozess. Wollen wir vielleicht einfach mal versuchen, den Prozess ein bisschen zu skizzieren.
Mhm.
Wenn jetzt irgendwie ein Projekt reinkommt, würde ich sagen, es fängt mit einer Product Vision an.
Genau, es fängt mit dem Product Vision an. Also ich versuche erstmal eine Vision zu kriegen, was will ich eigentlich haben, die auch möglichst klar kommunizieren. Und dann überlegt man sich, was ist so das Wichtigste in einem Produkt und also wo will ich quasi anfangen, was liefert mir als erstes quasi einen Mehrwert für den Kunden.
Ja, das heißt, man muss irgendwie so ein bisschen da schon den wirklichen Mehrwert und so das Key-Feature von dem Produkt rauskitzeln und da fängt man dann eigentlich mit der Entwicklung an, um das möglichst bald einfach auch dem Kunden zum Verprüfen irgendwie rausgeben zu können.
Absolut, ja, genau. Ziel ist immer, so schnell wie möglich was haben, was dem Kunden Mehrwert bietet.
Ja.
Und das rauszubringen und Feedback zu bekommen.
Vielleicht können wir es immer gleich so ein bisschen mit Beispielen jetzt hier belegen, auch aus unserer aktiven Entwicklung.
Richtig.
Also zum Beispiel arbeiten wir gerade an so einem Remote-Service-Tool, was eben für, ich sage jetzt mal im weitesten Sinn Industriebetriebe, Maschinenbauer und so weiter, einen Remote-Service anbietet. Es ist eine App und die App hat Videotelefonie-Modul mit verschiedenen Zusatzfunktionalitäten. Man kann da irgendwie Screenshots machen und in Echtzeit reinzeichnen. Man kann in Echtzeit reindeuten. Es gibt eine Chat-Funktion. Es gibt jetzt dann bald die Version mit Multicall, also dass der Endanwender mit mehreren Experten zu seiner im schlimmsten Fall kaputten Maschine irgendwie sich austauschen kann. Das Ganze heißt Remote Expert. Man findet es auch im Apple App Store.
Wir dürfen auch mal Werbung machen.
Wir müssen auch mal Werbung machen für unsere eigenen Produkte, hallo. Ne? Und da weiß ich natürlich noch genau, da war ich rein zufällig nämlich auch der ausführende Projektmanager, Da war am Anfang natürlich dieser Videocall als zentrales Key-Feature im Mittelpunkt gestanden, auch der Entwicklung. Das heißt, wir haben wirklich unsere Stories dahingehend formuliert, dass wir erst diesen Call umgesetzt haben. Weiß ich noch, das ist auch schon irgendwie ein Dreivierteljahr her, dass wir da damit angefangen haben. Aber da waren die ersten Stories, die wir geschrieben haben, ganz klar in Richtung diesem Call, dass der auch fertig und abbildbar ist und auch wirklich in der Form, also in so einer ganz einfachen ersten Form und ohne Zusatzfunktionen dem Kunden präsentiert werden konnte.
Absolut. Genau. Und wenn man diese Vision runtergebrochen hat in den wichtigsten Teil und den dann, wie du gesagt hast, in den Stories runtergebrochen hat, dann kann man eigentlich dann auch mit dem Scrum, mit der Entwicklung beginnen. Mhm. Und am Anfang steht das Scrum Planning. Mhm. Und in dem Planning stellt der Product Owner die Stories vor, die jetzt gerade am wichtigsten sind. Mhm. Und zwar tatsächlich auch in der Reihenfolge. Also es gibt dieses Product Backlog, da stehen alle Stories drin, die man bisher definiert hat. Es müssen nicht so viele sein. Ja. Es müssen tatsächlich, wir sind ja agil, also es kann sich jederzeit ändern. Also wollen wir auch nicht zu viel im Voraus produzieren, sondern nur das Nötigste. Das bedeutet, wir brauchen so, also für die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall, weil das müssen wir jetzt festlegen und dann vielleicht nochmal für einen Sprint dazu oder für einen halben Sprint dazu. Also wir brauchen so für 1,5 Sprints, brauchen wir Stories im Backlog und alles Weitere ist eigentlich erstmal nicht so wichtig, sondern dann da reicht die Vision.
Also die Anforderungen müssen klar sein, aber jetzt halt eben nicht irgendwie fürs nächste halbe Jahr, sondern die klaren, minimalsten Arbeitspakete für die nächsten 1,5 bis 2 Wochen.
Genau.
Bei dem Remote-Expert-Thema bin ich ja eben auch Product Owner, das ist sozusagen meine Rolle. Das heißt, ich bin verantwortlich, auch diese Stories einfach anhand der Product Vision zu definieren und dann dementsprechend auch in den Plannings dem Team vorzustellen. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass dann schon auch sehr oft Feedback kommt. Wir haben irgendwie die ersten paar Monate da bei den Plannings relativ viel Zeit damit verbracht und haben dann aber für uns entschieden, und das ist vielleicht irgendwie so ein Subprozess oder einfach so eine Eigenart, die wir eingeführt haben, wir machen 2-wöchige Sprints und wir haben es immer jetzt im wöchentlichen Wechsel, also sozusagen in der Woche nach dem Planning, machen wir einen Story-Workshop, wo ich sozusagen die Rohform von den Stories präsentiere und dann in Echtzeit mit dem Team das Feedback einarbeite und dann dementsprechend auch mit dem Versprechen, bis zur nächsten Woche das so schön aufbereitet zu haben, dass das dann einfach passt und dass das Planning relativ zügig vonstatten geht.
Ja.
Das ist auch so ein Teilprozess, den wir irgendwie etabliert haben bei uns.
Genau, also es gibt immer wieder so kleine Abwandlungen bei Scrum, dass man eben nochmal zusätzlich was einführt. Manche machen so, es nennt sich Backlog Grooming, das ist eigentlich so das, was wir unseren Story-Workshop gemacht haben, dass man sagt, neue Stories kommen rein, die werden erstmal den Entwicklern vorgestellt, zum Teil werden sie auch abgeschätzt, wobei, man kann eine Story abschätzen, man muss nicht.
Also wollen wir da einen kleinen Einschub machen? Ne? Story Points ist auch ein Teil des Regelwerks, vielleicht ganz kurz mal nüchtern erklärt und dann können wir auch ans Religiöse gehen.
Ja, genau. Aber Story Points nüchtern erklären ist allein schon schwierig, weil es ist leicht falsch gemacht und schwer richtig gemacht. Mhm. Normalerweise sollte StoryPoint die Komplexität einer Story im Vergleich zu anderen Stories festhalten. So, ja. Das klingt jetzt schon mal super theoretisch und ganz schwierig.
Der Ansatz ist ja, dass du Stories eben nicht nach einer faktischen Zeitbemessung kategorisieren willst, sondern nach einer relativen, in der Relation zu den anderen und zur Komplettprojektlaufzeit.
Genau.
Also da fängt die Denke schon mal an irgendwie.
Genau. Erstmal ist das eine Team vielleicht schneller als das andere Team oder ich habe ein Team mit 5 Entwicklern und später habe ich ein Team mit 2 Entwicklern und ich will eigentlich nicht immer umrechnen müssen, aha, da hat der Entwickler hat 5 Tage geschätzt, dann ist es für den Entwickler nur 3 Tage, weil der ist super schnell oder sonst irgendwas, sondern eigentlich, ich weiß ungefähr, wie schnell mein Team ist.
Ja.
Also ich weiß nach einer Zeit lang, wie viele Stories und wie viele Story Points, wenn ich das benutze, eben mein Team pro Sprint schafft. Mhm. Und dann brauche ich eigentlich eine Messgröße, die sagt, im Vergleich zum letzten Sprint haben wir von der Komplexität ähnlich so viel drinnen oder mehr oder weniger. Und da kommen wir eben zu diesem Vergleich.
Ja.
Was mache ich mit Story Points? Ich nehme am Anfang eine ganz kleine Story raus, aus dem 1., 2. Sprint, und sage, okay, die war jetzt super klein. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein Storypoint und das ist wahllos.
Ja.
Und dann wird anhand von dieser Story werden alle anderen geschätzt. Wir sagen, okay, dann nimmst du die nächste Story und sagst, im Vergleich zu dieser kleinen Story ist es ungefähr 5-mal so groß oder 8-mal oder 13-mal oder 20-mal.
Ja.
Und ich habe jetzt explizit die anderen Zahlen ausgelassen, weil Schätzung ist eine Schätzung, ist keine genaue Zeit, keine genaue Zahl.
Ja.
Deswegen wird im Scrum auch nicht mit 1, 2, 3, 5, 6, 7 geschätzt, sondern wir schätzen eigentlich nur in ganz groben Schritten.
Ja, und es also, sind eben relative Schätzungen und nicht irgendwie einen Personentag, 5 Personentage, 10 Personentage, sondern es ist wirklich in der Relation zu den anderen Stories zu verstehen.
Absolut.
Ja.
Und berechnet wird am Schluss in Sprints. Wie viele Sprints brauche ich, um meine Funktionalität fertigzustellen?
Ja. Der Praxiseinschub an der Stelle. Wie machen wir es jetzt zum Beispiel bei unserem Projekt Remote Expert? Und da kommt jetzt dann vielleicht das Religiöse ein bisschen ins Spiel, weil ich glaube, es gibt Scrum Master und auch Scrum-Projektteams, die sehr viel und auch sehr gut mit diesen Storypoints arbeiten, gerade wenn es wirklich große, komplexe Projekte sind mit einem großen Entwicklerteam. Wir haben irgendwann entschieden, unsere Stories sind relativ gleich granular. Oder ich gebe mir als Product Owner auch Mühe, relativ gleich granulare Stories zu schreiben. Und deshalb arbeiten wir ohne Storypoints.
Genau, weil es ist eigentlich, ich will ja nur wissen, wie viel braucht mein Feature oder meine Features, die noch kommen, ungefähr zur Entwicklung.
Ja.
So, und dann kann ich jede einzelne Story, die ich da habe, kann ich abschätzen und habe meine Velocity, also die Anzahl der Storypoints, die pro Sprint umgesetzt werden und kann das dann hochrechnen.
Ja.
Wenn ich jetzt im Durchschnitt gleich große Stories habe, und das ist ja unser Ziel, wir versuchen ja möglichst kleine Stories zu machen, und tatsächlich regelt sich das relativ gut, wenn man dann aufpasst, eben das ist eben ein Zusammenspiel zwischen Product Owner und Scrum Master, dass die Stories werden dann irgendwann sehr ähnlich granular.
Ja.
Und auch vom Team her ist dann irgendwann auch die Größe, und dann kommen die Alarmglocken und sagt, das ist aber jetzt aufwendig.
Also ist zumindest unser Erfahrungswert jetzt. Aber
genau, und dann hat man ähnlich große Stories, und dann ist es so, dann muss ich nicht mehr wissen, wie viele Storypoints waren, weil im Durchschnitt sind die alle gleich.
So. Meine persönliche Einschätzung, aber das ist nur so ein Bauchgefühl, das liegt aber auch daran, weil jetzt der Prozess hat sich gut eingeschliffen im letzten Dreivierteljahr, und wir sind ein relativ kleines Projektteam, also wir sind Product Owner, Scrum Master, und wir haben 2 primäre Entwickler drauf sitzen. Dann gibt es manchmal noch, wird so ein bisschen flankiert noch mit anderen Themen, auch in Richtung Frontend und so weiter. Aber letztendlich sind es 2 Core-Developer, die da drauf arbeiten. Deshalb, die Kommunikation funktioniert gut, und mit den Storypoints, also es sind einfach wirklich sehr ähnliche Arbeitspakete. Deshalb haben wir auf Storypoints verzichtet. Ich mache noch ein anderes Projekt in Scrum. Da macht es Sinn, weil das einfach, da arbeiten unterschiedliche, sag jetzt mal auch Entwicklercharaktere. Da arbeitet auch ein Frontend-Designer, und die arbeiten so alle nicht so synchron, sage ich jetzt mal. Und da macht es dann irgendwie Sinn, auch Stories abzuschätzen, dass sie irgendwie besser planbar sind, auch fürs Team. Aber es ist so, das ist, ne?
Es ist eine philosophische Sache.
Ja, und ist es.
Man kann das so oder so machen. Es führt beides normalerweise zum Ziel. Wobei man auch sagen muss, also ein Team, gerade ein Scrum-Team, braucht relativ lange, um sich zu finden.
Ja.
Man sagt, und ich habe das jetzt, also aus Erfahrung dauert es ein paar Monate, bis das wirklich reibungslos läuft.
Kann ich auch bestätigen, ja.
Die Hausnummer, die man so hört, wenn man so Literatur liest, ist tatsächlich, dass man sagt, nach einem halben Jahr bist du eigentlich relativ stabil. So, das bedeutet aber auch, wenn man sich vorstellt, dass es sehr teuer ist, wenn ich das Team auseinanderreiße und umschichte. Weil es erst nach einem halben Jahr quasi stabil läuft. Muss man immer auch sehen, das ist natürlich dann, aber das ist nicht nur Scrum, das ist in jedem Team so, dass das Team sich erstmal finden muss, und das halt einfach dauert.
Ein Gedanke, der mir da dazu noch kommt, zu dieser Feststellung, ab welcher Projektgröße macht es denn überhaupt Sinn, Scrum einzuführen? Ne? Weil wenn du jetzt sagst, damit das wirklich mal sich richtig eingegroovt hat, dauert es gern mal irgendwie 4 bis 6 Monate, irgendwie so ein kleines Projekt, was man irgendwie in 2 Monaten runtergerockert hat, irgendwie mit einem Entwickler und dann noch einem externen Frontend-Designer, der mal irgendwie 2 Screens abliefert. Macht es da Sinn?
Also da ist es so, mit einem Entwickler, würde ich sagen, macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil ich habe in Scrum auch viele Elemente drin, die die Kommunikation der Entwickler untereinander verbessern.
Ja.
Und Es kommt aber auch auf die Komplexität der Anforderungen an.
Ja.
Die Scrum-Elemente trotzdem mit reinzunehmen und in Sprints zu planen und so weiter, könnte trotzdem Sinn machen.
Ja.
Aber so diesen ganzen Prozess von Anfang bis Ende durchzusetzen, macht in so einem kleinen Projekt nicht Sinn.
Okay. Prozess, du hast es gerade wieder gesagt. Wir waren beim Planning stehen geblieben,
genau,
bevor wir dann bei den Storypoints abgebogen sind. Gehen wir doch nochmal, ja, aber ich fand, das war auch jetzt mal gut und wichtig, weil Storypoints ist bei uns auch immer eine Diskussion und bringt uns regelmäßig zum Schmunzeln. Aber gehen wir mal zurück zum Prozess. Wir waren beim Planning 1, richtig. Weil es gibt nämlich auch ein Planning 2.
Ne? Es gibt auch ein Planning
2. Wie geht's dann weiter im Prozess?
Genau, im Planning 1 sind alle beteiligt. Das ist das Schöne, da ist der Scrum Master dabei, da ist der Product Owner dabei, da sind die Entwickler dabei. So, wenn jetzt der Product Owner den Entwicklern vorgestellt hat, was sind die nächsten Stories, dann bedeutet das noch nicht, dass genau die auch im nächsten Sprint umgesetzt werden.
Ach, wie jetzt?
Genau. Ich sage immer, das ist kein Wünsch dir was.
Oh.
Aber es ist natürlich so, man weiß nicht, man steckt ja nicht in der Entwicklung drinnen. Und deswegen kann man auch nicht, man kann als Product Owner und als Scrum Master einfach keine Aussage treffen. Das ist drin. Man kann schätzen, weil man kennt die Velocity und so weiter,
ja.
Aber der Teufel steckt im Detail. Also müsste sich jemand hingehen, ein Entwickler, muss sich die Stories genau anschauen und dann kann er eine Aussage treffen, wie lange es dauert. Und selbst das ist nur eine Schätzung.
Ja.
Aber dieses ins Detail gehen und anschauen, das passiert im Planning 2. Da gehen die Entwickler, treffen sich untereinander, gehen jede Story durch und machen für sich kleine Arbeitspakete.
Ja.
Rein technisch und wirklich in super Details. Und normalerweise sollte dann jeder genau wissen, was bei jeder Story im Detail gemacht werden muss. Ziel ist es, ich könnte theoretisch, den einen Entwickler kann sich das nehmen und der andere weiß, aha, das sind die und die Tasks, die überschneiden sich, dann nehme ich mir die andere Story und fange da an. Sodass die wirklich selber entscheiden können, in welcher Reihenfolge sie welche Storys genau angehen und was das Effizienteste für den Sprint ist.
Also auch ein Unterschied zum klassischen Beep, also Waterfalling, sorry. sehr viel Eigenverantwortung bei den Entwicklern, sehr viel selbst sich ja. Arbeit reinziehen, Pull statt Push.
Ja,
genau. Na, das sind ja so auch so ein paar agile Buzzwords, aber ich glaube, jetzt wird es irgendwie klar, was es wirklich bedeutet.
Genau, also es ist so, dass der Projektleiter hatte früher die Macht, quasi zu sagen, ihr müsst das bis zu dem Zeitpunkt fertig haben.
Ja.
So, was passiert bei Scrum? Diese Möglichkeit gibt es nicht, sondern ich kann die einzige Möglichkeit, wenn ich will, dass etwas zum bestimmten Zeitpunkt fertig ist, dass ich das fachlich so weit zusammendampfe auf das Minimalste. Und so hoch priorisiere im Backlog, dass ich sicher bin, die gehen das jetzt an und dann bin ich mir relativ sicher, dass es dann bis zu meinem Zeitpunkt fertig ist.
Mhm.
Das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit zum Eingreifen. Ansonsten ist es so, dass die Entwickler selber entscheiden können, wie lange sie dafür brauchen und wie viel sie in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich umsetzen können.
Ja.
Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf, weder als Scrum Master noch als Product Owner.
Das passiert eben im Planning 2. Was passiert dann? Wird dann weitergearbeitet oder was sind weitere...
Genau, wenn das Team entschieden hat, okay, die Story setzen wir, die gehen wir an im nächsten Sprint, dann starten wir quasi den Sprint und damit beginnt die Entwicklung.
Mhm.
Und während der Entwicklung arbeitet das Team eigentlich so vor sich hin. Im Normalfall oder im Gutfall ist fachlich 90% geklärt, ein paar Rückfragen kommen noch und dafür ist ja der Product Owner auch da, dass jederzeit Rückfragen kommen. Aber grundsätzlich läuft die Entwicklung. Um die Entwicklung zu unterstützen, gibt es noch ein sogenanntes Daily Meeting. Das ist deswegen daily, weil man es täglich macht. Zu einem festgesetzten Zeitpunkt trifft sich das Team.
Nochmal so ein Meeting oder was? Das sind ganz schön viele Termine, oder?
Ja, und das ist tatsächlich, wenn jemand Scrum das erste Mal hört und dann hört, also ich habe jetzt hier, ich habe Planning 1, ich habe Planning 2, ich habe tägliches Meeting.
Ja.
Dann am Schluss habe ich noch, dazu kommen wir jetzt gleich, die Retro und das Review. Aber so viele Meetings, ganz schlimm. Ja.
Warum? Thomas, warum?
Genau, und das ist die Sache. Also jedes dieses Meetings hat einen ganz wichtigen Zweck. Wir machen das nicht umsonst, sondern im Gegenteil, wir schmeißen Sachen raus, die überflüssig sind in Scrum. Wir versuchen, möglichst effizient zu arbeiten. Aber beim Daily ist es so, die Entwickler gleichen sich untereinander ab, wer was gemacht hat und, ganz wichtig, wer an welchen Themen jetzt arbeitet.
Mhm.
Und falls es Probleme gibt, ist das der Zeitpunkt, wo man sagen kann, ey, ich habe da das Problem oder das hält mich momentan auf. Und dann können wir daraus noch Actions ableiten, wo man sagt, okay, wir helfen da oder man räumt das Problem aus dem Weg. Aber diese Abstimmung täglich, das ist eine forcierte Kommunikation des gesamten Teams untereinander, die hat sich als wahnsinnig wichtig erwiesen. Mhm. Und deswegen nehmen wir das in Kauf, dass uns das jeden Tag zwischen 5 und 15 Minuten Zeit kostet.
Ja.
Nicht mehr, also ab 15 Minuten wird gecuttet. Auch da ist es ganz wichtig, das ist dann wieder Aufgabe vom Scrum Master, dass der da als Moderator tätig ist und versucht, etwaige Abschweifungen schnell einzugrenzen,
ja,
dass wir wirklich fokussiert bleiben und nur das geredet wird, was in diesem Meeting wichtig ist.
Ja.
Weil das ein teures Meeting ist, das ganze Team ist da, wir reißen die Leute raus, wir wollen sie nicht überflüssigerweise rausreißen.
Ja. Kleiner Praxiseinschub wieder von meiner Seite als Product Owner. Ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich mir gedacht habe, so viele Meetings und ist das nicht irgendwie dann doch ein bisschen sehr viel Zeit, was wir irgendwie zusammen verbringen, aber ich sage mal grundsätzlich, es gibt halt Meetings und Meetings. Ich denke, wir alle kennen Meetings, wo Leute zusammenkommen, es gibt keine wirkliche Agenda, es wird viel rumgeschwurbelt, man driftet ab, man hat keine klare Zielsetzung für ein Meeting. Eigentlich ist es dann immer nur so ein Podium, wo Leute halt sich selbst darstellen und es wird Kaffee getrunken und es werden Plätzchen gereicht. Ich glaube, das sind aber auch unterm Strich die Meetings, auf die wir alle keinen Bock mehr haben. Aus meiner persönlichen Erfahrung, dieses Daily Scrum ist was, da habe ich auch als Product Owner relativ die Klappe zu halten. Es sei denn, ich kann irgendwie am Schluss noch wirklich was zum Projekt beitragen oder irgendwie auch, ich erzähle gerne auch mal Geschichten so aus dem Kundenkontakt oder gebe Feedback aus Kundengesprächen. Und ansonsten bin ich da eh leise, also es ist wirklich ein schönes Forum, wo die Entwickler sich austauschen. Zusätzlich zu dem, ich meine, klar, die reden ja unterm Tag auch miteinander, aber es hat einfach eine schöne Form. Wir machen das meistens auch als Stand-up. Dann wird es eh schon nicht so gemütlich und man hat keine Lust irgendwie auf Kaffee und Plätzchen. Das kann man danach auch machen. Und dann geht es zügig durch und wir brauchen auch selten die volle Viertelstunde. Mhm. Und wenn wir mal länger brauchen, dann machen wir da auch einen Cut. Und deshalb, also meine persönliche Erfahrung mit dem Daily Scrum ist eigentlich eine durchweg positive.
Absolut.
Obwohl ich am Anfang skeptisch war.
Ja. Und da ist es wichtig, dass man es wirklich kurz hält. Und normalerweise momentan sind wir oft bei 5 Minuten, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und das ist schon eine gute Zeit. Das reißt dann natürlich auch raus aus seiner täglichen Arbeit. Aber man weiß, bei uns ist das Scrum Daily um 11 Uhr. Ich weiß halt auch, um 11 Uhr werde ich rausgerissen.
Ja.
Ich kann meine Arbeit so hin planen, dass ich da wirklich vielleicht was abschließe oder ich fange nichts Neues, Wichtiges an. Und dann ist es nicht ganz so schlimm.
Ja, fassen wir doch nochmal kurz, oder lass uns kurz den Prozess
genau,
noch zu Ende machen.
Genau, noch zu Ende. Was kommt am Schluss noch? Ich habe gesagt, da kommen noch 2 Meetings.
Genau, Retro und Review hast du noch angesprochen.
Genau, die Review zuerst, das ist das, wo das Team vorstellt, was es im letzten Sprint umgesetzt hat. Und ganz wichtig, das am laufenden System. Ich klicke quasi, wie wenn ich Anwender wäre, klicke ich mein Produkt durch oder ich zeige tatsächlich, das ist passiert. Wenn ich das mache, dann passiert das.
Und wem wird das vorgestellt? Dann auch einfach nur dem Team oder wer ist da anwesend?
Genau, also anwesend ist bei diesem Meeting jeder, der möchte. Und wir versuchen auch dazu zu sorgen, dass alle Stakeholder des Projekts möglichst oft bei diesen Reviews dabei sind, damit sie automatisch einen aktuellen Stand kriegen, wo das Projekt gerade steht und damit auch sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wichtig ist tatsächlich der Product Owner. Der ist derjenige, dem wird es gezeigt und der muss sagen, okay, das entspricht dem, was ich da formuliert habe, das entspricht meiner User Story, das passt, ich nehme diese Story formell ab und damit wird die Story geschlossen. Und die Story wird als Punkt in die Velocity mit aufgenommen. Das sind die Formalitäten.
Mhm.
Aber eben dadurch, dass hier auch ein größerer Kreis vorhanden ist, machen wir sehr öffentlich, was momentan im Projekt läuft. Woran wird entwickelt? Wie ist der aktuelle Stand? Es ist jederzeit einsehbar. Es ist jederzeit man kann jederzeit mit in dem Meeting mitmachen, man kann auch Fragen stellen, man kann auch Anregungen machen. Also das ist ein super offenes Meeting und dient eigentlich auch ganz, ganz stark der Kommunikation des Projektes innerhalb des Unternehmens.
Also in der Praxis bedeutet das kann auch aus der Geschäftsleitung oder auch vom Kunden jederzeit,
absolut,
es kann kann jederzeit teilgenommen werden. Und dann wird wirklich gezeigt, was zeigbar ist. Also es wird nicht irgendwie rumgeschwurbelt und dann hätte ich da noch und vielleicht wenn man da noch, sondern es wird wirklich das zu dem Zeitpunkt fertige Produkt oder halt einfach klickbare Produkt gezeigt.
Ja? Genau.
Und das andere Ereignis
im Prozess? Das andere Ereignis ist auch immer umstritten und es ist schwierig, das gut zu machen, ist die Retrospektive. Ich habe vorhin mal gesagt, also das Scrum Master ist auch ein bisschen dafür zuständig, dass das Team effizient arbeitet. In dem Fall ist es so, dass das Team oder alle Entwickler des Teams Rückmeldung geben, was momentan gut gelaufen ist und was sie verbessert haben wollen. Mhm. Und solange das auch nur irgendwie im Entferntesten in den Möglichkeiten des Scrum Masters oder in anderen Projektbeteiligten ist, versuchen wir, die Verbesserungen umzusetzen. Und wir versuchen, das, was gut gelaufen ist, weiterzumachen. Mhm. Das kann natürlich auch, es werden auch Dinge beredet, die vielleicht nicht nach außen dringen dürfen.
Also, was macht man in dem Fall? Also ist es dann geheim oder was passiert da?
Es ist tatsächlich geheim. Also das ist tatsächlich, also die meisten Scrum-Meetings sind irgendwo öffentlich. Ja. Also selbst das Daily, jeder, der will, kann sich dazustellen, kann sich das anhören und fertig. Mhm. Stört keinen. Planning 1 auch noch, Planning 2 ist eher so technisch, da kommt sowieso keiner. Bei der Retro ist es ganz anders. Bei der Retro ist es so, es sind die Entwickler da oder die Teammitglieder und es ist der Scrum Master da als Moderator. Mhm. So, es ist kein Product Owner und kein Stakeholder da und auch sonst keiner aus der Firma. Weil hier Dinge beredet werden, die vielleicht... Es würde in der Offenheit nicht geredet werden, wenn mehr Leute da wären, sagen wir so. Also wenn ich jetzt sage, die Storys waren nicht gut, dann kann das sein, dass man das vielleicht höflich formuliert oder vielleicht das gar nicht formuliert. Wenn jetzt ein Product Owner zum Beispiel dabei ist, ist es eine Sache, wo ich sehr viel Details und mit sehr vielen Möglichkeiten diskutieren kann, ohne jetzt Gefahr laufe, dass jetzt irgendwer sich angegriffen fühlt. Ja. So. Und deswegen halte ich grundsätzlich das Meeting von Personenkreis eingeschlossen. Und es gibt aber, wie bei den meisten Meetings dann bei Scrum, ein Protokoll, das aber natürlich nur die Sachen beinhaltet automatisch, die veröffentlicht werden können.
Ja, das heißt so persönliche... Ja, Angriffe, sage ich jetzt mal, oder halt, wenn wirklich jemand einfach mal auf gut Deutsch ein bisschen abgekotzt hat in der Retro, dann wird es aber intern geklärt und es gehen aber nur wirkliche Lösungsansätze raus und keine persönlichen Angriffe oder irgendwelche Sachen unter der Gürtellinie.
Genau.
Okay.
Also ich würde auch bei dem Protokoll, was ich rausschreibe, filtere ich automatisch oder empfehle ich schon automatisch, die Sachen rauszulassen, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die in Unternehmen gut ankommen. Ja. Also das würde ich schon mal rausnehmen. Lieber mache ich das dann auf einer persönlichen Ebene, dass ich das dann einfach in persönlichen Gesprächen weitertrage und das dann so regle, was meistens mehr zum Ziel führt, als wenn man dann irgendwie das im Protokoll hin.
Wäre eben dann auch Teil des Jobs als Scrum Master.
Absolut.
Einfach das ganze Ding am Laufen halten.
Absolut. Das sind genau die Sachen, die meisten Sachen, die da rausputzeln. Manches kann man im Team intern von Entwicklern klären, die sagen, okay, dann testen wir zum Beispiel mehr. Wir hatten eben auch öfters mal in der Retro das Ergebnis, dass die Applikation vielleicht nicht ganz so stabil ist und wir Angst haben, dass einfach wenig getestet wird. Ja, dann, das ist eine Sache, die können wir im Team klären. Und jetzt gibt es eben einfach einmal alle 2 Wochen einen Termin, wo wir 1,5 Stunden selber immer 2 Leute die Applikation durchtesten. So, das sind Sachen, die kann ich im Team klären. Super. Mhm. Und alle anderen Sachen kriegt der Scrum Master mit als Aufgaben und er muss dann laufen und muss das versuchen zu klären.
Ja, okay. Fassen wir nochmal zusammen, Thomas. Gehen wir nochmal kurz durch die Rollen. Wir haben einen Scrum Master, wir haben einen Product Owner und wir haben das Entwicklungsteam. Das sind eigentlich so die 3 Entitäten, zwischen denen sich der Scrum-Prozess abspielt. Klar, wir haben noch irgendwie eine Geschäftsleitung, Kunden, Stakeholder, aber die sind eher so drumherum angesiedelt. Das eigentliche Scrum-Team ist Product Owner, Scrum Master und eben das Entwicklerteam.
Ja.
Gut, dann haben wir unseren Scrum-Prozess. Wir fangen an mit einer Product Vision, die gerne mal bei so einem Kickoff-Meeting oder so definiert wird oder wo auch immer das herkommt. Wir können nur hoffen, es ist eine gute Product Vision. Und dann gibt es eben ein Initialmeeting, sozusagen das erste Planning. Da hat dann hoffentlich im Vorfeld der Product Owner schon Stories definiert oder auch dieses MVP, dieses Minimal Viable Product.
Ein definiert. Schweres Wort.
Ja, es ist schwierig, aber deshalb sagen wir MVP. Ja, MVP geht besser als Minimal Viable Product. Aber ja, wenn das sozusagen definiert ist, dann hat der Product Owner im besten Fall für das erste Planning 1 auch Stories vorbereitet. Wir arbeiten jetzt dann, sagen wir mal, in 2 Wochen Sprints. Das heißt, es sollten Stories sein, die das Entwicklerteam 2 Wochen und vielleicht ein bisschen drüber hinaus gut in Arbeit halten kann. Und dann verabschiedet sich der Product Owner aus dem Kreis, dann geht es ins Planning 2 und die Entwickler ziehen sich selbstständig ihre Arbeitspakete in den laufenden Sprint aus dem Backlog eben rein und dann wird nach erfolgreichem Planning 2 der Sprint gestartet.
Genau.
Ja. Und dann wird 2 Wochen schön gearbeitet. Der Product Owner ist für Rücksprachen da, der Scrum Master ist dafür da, irgendwelche anderen Problemchen oder Blocker aus dem Weg zu räumen und kümmert sich einfach um das Team, schützt das Team, pampert das Team einfach so ein bisschen, dass sich das Team gut aufgehoben fühlt. Und dann geht es eben in die Sprint Review nach 2 Wochen. Mhm. Da wird dann eben wirklich nur vorgestellt, was vorstellbar ist. Es wird nicht irgendwie komisch rumgeschwurbelt oder irgendwelche White Papers hergezeigt, sondern es wird einfach nur was wirklich klickbar oder einfach zeigbar ist am Produkt. Und nach der Review geht es dann gleich in die Retrospektive oder was passiert dann nochmal?
Also nach der Review kann man direkt in die Retrospektive gehen.
Ja.
Oder später, das ist immer eine Frage, wie man es macht, ja. Irgendwann mal nach der Review kommt dann quasi die nächste Iteration. Das bedeutet, danach kommt dann irgendwann mal auch wieder das Sprint Planning 1,
wo
wir am Anfang schon waren.
Genau, also das ist dann eben dieser Prozess, der sich dann alle 2 Wochen wiederholt und ja, mit all den Vorteilen, die wir vorher skizziert haben, dass wir immer auch alle 2 Wochen die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob wir irgendwie noch richtig liegen, ob wir der Product Vision entsprechen, ob sich irgendwie am Markt oder auch was die Kundenwünsche angeht, irgendwas verändert hat. Und so schippern wir dann weiter, bis irgendwann entweder das MVP steht oder wirklich von Kundenseite, Product Owner Seite keine neuen Stories mehr da sind. Und dann ist das Produkt, ja, jetzt sage ich jetzt mal nicht fertig, weil fertig ist Software ja nie.
Ja,
aber zumindest halt in einer 1.0er Version, in einer 1.5er Version, in einer 2.0er Version, die ausgeliefert wird, die zum Kunden geht. Und dann kann so insofern Interesse oder auch Budget noch da ist, der Prozess ja weiterlaufen und die nächsten Iterationen von dem Projekt genau auch in diesem iterativen Prozess definiert, geplant und gebaut werden.
Richtig.
Ich habe es kapiert.
Super, genau. Also man muss dazu auch sagen, es ist tatsächlich, das Scrum-Team muss nicht unbedingt auf ein Produkt beschränkt sein, auch das ist klar. Es kann tatsächlich sein, dass man das Team stabil lässt. Also wie gesagt, wir haben das Problem, dass ein Team sich finden muss und dass es relativ lange dauert, relativ teurer Prozess ist für die Firma.
Ja.
Tatsächlich kann man sagen, man lässt das Scrum-Team stabil und es kriegt andere Projekte, die dann entwickelt werden und damit würde es einfach weiterlaufen, aber fachlich was ganz anderes machen.
Ja.
Ausblick, was passieren kann,
klingt total
nachdem
gut.
Das Projekt, das man ursprünglich gemacht hat, ausläuft.
Klingt total gut, aber wir beide wissen, dass es oft in der harten Realität schwierig ist, die Teams so zusammenzulassen, weil dann doch irgendwie oft andere Produkte entwickelt werden müssen, weil andere Anforderungen von Kunden kommen, weil es einfach neue Projekte gibt, die dann auch wieder neue Teamkonstellationen erfordern. Aber ja, vielleicht, wenn Leute dann irgendwie auf verschiedenen Projekten gearbeitet haben, vielleicht finden sich dann ja irgendwann auch mal wieder die Projektkonstellationen, die schon bekannt sind. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Leute sich relativ schnell auch auf ein neues Projekt wieder ganz gut eingrooven, weil sie den Prozess schon gewohnt sind. Aber ich denke, wie vieles auch in der Projektarbeit oder einfach auch in Teams zusammenzuarbeiten, ist halt auch ein gewisser Erfahrungswert. Mein persönlicher Erfahrungswert mit Scrum ist, dass es wirklich ein sehr, sehr schönes Framework ist, um Projekte planbar und beherrschbar zu machen. Also ich habe da wirklich sehr viel positive Erfahrungen damit gemacht. Aber ich meine, Thomas, ne, wir können viel erzählen. Du als Scrum Master, ich als Product Owner. Vielleicht sollte man einfach auch mal wirklich jemanden noch aus dem Entwicklerteam zu Wort kommen lassen. Weil das ist dann sozusagen der wahre Praxisbericht.
Absolut, ja? Das sollten wir auf jeden Fall machen.
Wollen wir da mal einen dazu holen?
Ja, okay. Das machen wir mal.
Alles klar. Sehr gut. So, Wunder der Technik, wir haben jetzt mal schnell einen hier reingebeamt. Nee, wir haben natürlich kurz angehalten und haben einen unserer Entwickler hier mit reingeholt, und zwar den Basti. Basti ist Developer hier bei Kurz Digital und war auch maßgeblich jetzt bei dem Remote Expert Projekt mit dabei für die Umsetzung in HTML und auch für gewisse Backend-Themen und ist somit eben auch Teil dieses Scrum-Prozesses, Scrum-Projektteam. Und wie gesagt, Thomas und ich haben jetzt viel rum erzählt, aber letztendlich wollen wir natürlich jetzt auch ein bisschen die Erfahrung aus dem Projektteam hier noch mit reinbringen. Deshalb erstmal hallo, Basti.
Hallo.
Grüß dich. Grundsätzlich dieses Scrum-Thema, kannst du so grob sagen, ob es für dich überhaupt was gebracht hat?
Ja, also gebracht hat es, denke ich, schon was. Vor allem, es bringt halt Struktur rein, wenn man jeden Tag seine Dailies hat, alle 2 Wochen die Review. Das ist halt einfach Struktur, das finde ich ganz gut. Und
ja. Klingt eigentlich ganz gut erstmal. So negative Erfahrungen auch? Also irgendwas, was dich gestört hat oder was man vielleicht jetzt so aus deiner Wahrnehmung raus an dem ganzen Prozess besser machen könnte?
Naja, also für Negatives haben wir ja unsere Retro, wo wir immer sagen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ja. Und ja, also es läuft natürlich nicht immer alles glatt. Jetzt halt irgendwie manchmal finde ich die Dailies zum Beispiel, manchmal braucht man sie auch nicht jeden Tag. Das ist halt immer mal irgendwie was.
Wir sind halt auch ein relativ kleines Projektteam, ne, mit 2 Hauptentwicklern, und ihr redet wahrscheinlich so unterm Tag auch viel miteinander. Und dann ist manchmal wahrscheinlich eher so, warum brauchen wir jetzt nochmal einen festen Termin, damit wir 2 miteinander reden? Also ist auch meine Wahrnehmung. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut eingegroovt, dann das Daily super kurz zu halten und dann eher so als Teamzusammenkunft auch. Und dann erzählt jeder halt irgendwie auch noch andere projektrelevante Sachen. Von daher, ich finde es einfach auch schön, wenn man sich mal einmal am Tag kurz sieht, so ein bisschen verpflichtend. Ja. Irgendwas, was du noch herausstreichen möchtest oder irgendwie so eine super positive Erfahrung vielleicht auch mit dem Prozess? Ist es jetzt dein erstes Projekt eigentlich mit Scrum? Oder?
Ja. Also wir hatten es in der Hochschule schon mal theoretisch, aber das ist natürlich was anderes, wenn es theoretisch besprochen wird oder wenn man es in der Praxis macht.
Und hast du davor auch so in so klassischen Waterfalling Projekten oder auch einfach mal so auf Zuruf oder, ne, dass man...
Ja,
halt
der Eventkalender, der war so auf Zuruf von Andi.
Ja, okay. Und jetzt so im Vergleich, hat es beides Vor- oder Nachteile, oder wenn du dich jetzt entscheiden könntest?
Das mit Zuruf hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber das war halt, wir hatten das Projekt, das war im Grunde eine Neuentwicklung, das heißt, die Anforderungen und alles waren schon klar, dadurch war es relativ einfach.
Okay.
Aber wenn dann noch die Anforderungen unklar sind, ist das schon mit Scrum wahrscheinlich angenehmer.
Ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Cool. Dann vielen Dank, dass du da jetzt auch nochmal ein bisschen erzählt hast. Dann, Thomas, machen wir ein kleines Fazit.
Für mich war lustigerweise auch dieses Remote Expert Projekt mein erstes Projekt als Scrum Master. Ich habe davor bestimmt 10 Jahre lang als Entwickler in Scrum-Projekten gearbeitet, habe aber schon lange auch in der Zeit meinen Scrum-Master-Kurs gemacht, einfach um auch die Theorie dahinter zu verstehen und verstehen, was ist eigentlich das Framework. Und es war eine super interessante Erfahrung. Ich habe davor schon als Entwickler eigentlich sehr gerne in Scrum-Projekten gearbeitet, also viel, viel lieber als in irgendwelchen anderen Projekten. Und fand die Chance dann hier bei Kurz Digital jetzt mal Scrum als Beispielprojekt einzuführen, natürlich absolut super. Und daher gesehen, ich bin absoluter Fan davon, aber das sollte ich auch sein als Scrum Master, sonst habe ich da irgendwo meinen Beruf verfehlt, und kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ich kann jedem nur empfehlen, offen zu sein, auch gegenüber den Veränderungen, was Scrum bedeutet, andere Denkweise, andere Vorgehensweise. Scrum ist nicht hierarchisch, das ist eben auch, was viele klassische Projektleiter davor ein bisschen abschreckt oder was die halt leider auch zum Teil dann in Scrum mitnehmen, dass es einfach nicht hierarchisch ist, sondern es ist kein Befehlen oder sowas, sondern die Entwickler ziehen sich das raus, was sie umsetzen wollen, Die Regeln und die Verantwortlichkeiten sind super klar getrennt und es macht einfach Spaß.
Schönes Fazit. Das Fazit des Scrum Masters sozusagen. mein Fazit als Product Owner, der ja auch irgendwie aus der klassischen Projektmanagement-Welt kommt, der wirklich noch mit Pflichtenheft, Lastenheft, White Paper, Milestones, Deadlines und den ganzen anderen furchtbaren Wörtern groß geworden ist. Es war für mich stellenweise eine Offenbarung. Ich finde, es ist natürlich sehr, sehr teamabhängig. Es gibt auch Teams, die in so einem sehr, sehr offenen Framework und auch in dem Pull statt Push-Prinzip erstmal ein bisschen lost sind. Vielleicht, weil sie auch ein Stück weit selber eher in so einem, der PM steht mit der Peitsche hinter mir und ich lasse mich halt treiben, Klima auch groß geworden sind. Also ich denke, es erfordert auch bei den ein oder anderen Entwicklern oder einfach generell Teammitgliedern ein bisschen ein Umdenken und auch ein Stück weit in der Eigenverantwortung zu gehen. Aber wenn dieser Schritt gemacht ist, dann ist es ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, auch auf Augenhöhe. Und es fühlt sich irgendwie richtig und gut an. Also es fühlt sich für mich viel, viel besser an, als immer mit der Peitsche dahinter zu stehen und zu sagen, Deadline, Deadline, Deadline. So, morgen wird gecrunched, ich kaufe euch auch eine Pizza, aber ihr bleibt mal alle schön bis um 10 da. So funktioniert das für mich gut. Es gibt so ein paar Faktoren, klar, was jetzt Velocity angeht oder wenn auch der Geschäftsleiter oder der Stakeholder vor mir steht und sagt, bis wann sind wir fertig? Dann sage ich, haha, das ist jetzt schon ein bisschen eine komplexere Frage, weil wir haben die und die Features gerade eben zu dem und dem Zeitpunkt geplant. Mit der und der Velocity, die wir gerade an den Tag legen, sollten wir das bis dann und dann ungefähr hinkriegen. Da machen die erstmal große Augen, ne? Und dann musst du es halt erklären. Während du früher halt gesagt hast, Deadline ist am 19.03. Und dann waren die okay. Und dann war der 19.03. und das Ding war aber noch nicht fertig. Und dann war halt Palermo. Und es ist für mich mehr Verantwortung und auch ein Stück weit mehr Arbeit, das Projekt zur Geschäftsleitung und auch zu den Stakeholdern zu verargumentieren und auch, wenn harte Deadlines gefordert sind, das wiederum auch dem Team gegenüber zu verargumentieren und das dementsprechend in dem Prozess auch so einzupreisen, sage ich jetzt mal mit den passenden Stories, dass man quasi Punktlandungen zu so von den Stakeholdern gewünschten Deadlines machen kann. Es ist, da muss man dann jonglieren, ne? Ja. Weil der Prozess nicht wirklich mit harten Deadlines funktioniert. Die Deadlines müssen sich im besten Fall ein bisschen halt dann zu einem Sprintende irgendwie arrangieren, dass dann halt mit der Review klar ist, okay, wir haben die Features drin und haben jetzt irgendwie unser 2.0er Release und haben somit auch die Deadline irgendwie geschafft. Aber es ist halt in der ganzen Kommunikation, und das ist auch das, was Thomas, glaube ich, meinte, es betrifft ja nicht nur die Projektarbeit, sondern eigentlich das ganze Unternehmen und auch die Stakeholder und die Geschäftsleitung müssen sich ein Stück weit darauf einlassen und auch einlassen wollen. Und dann ist es ein wirklich schönes, effizientes und angenehmes Framework. Es ist transparent, es nimmt alle mit, es hat immer wieder die Möglichkeit, zum Kunden hin und auch zum Team hin zu verprüfen, ob man noch richtig fährt. Und in der Summe hat es für mich einfach, also es überwiegen für mich die Vorteile und die Nachteile, die es hat, sprich in Richtung Deadlines oder Velocity kommunizieren, das muss man halt einfach dann gut planen und dementsprechend in den Sprints gut einpreisen, die Stories in der richtigen Granularität reinnehmen, dann kann man da auch die Geschäftsleitung und auch die Stakeholder glücklich machen damit, mit dem Prozess. So, das war mein Fazit. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Informationen. Das war ganz hervorragend. Ich hoffe, bei euch da draußen sind ein paar Fragen zumindest zu dem Scrum-Prozess klar geworden. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, dann möchte ich mich auch noch bedanken, dass ich hier sein konnte und hat sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Dann auf bald.
Tschüss.
Tschüss.